Diaboni, Angelika Overath und Samira Elmawi sind also das übernächste Mal dran. Und dann zum Abschluss noch der Usama Al-Shahmani, wo wir dann am About Us Festival werden, auch präsent sein. Und dort die Lesung haben. Das, von den AutorInnen hören die Texte. Und dann an den jeweiligen Stationen gibt es so Audio-Collagen im Zusammenhang mit diesen Stationen. Also es ist sehr ja, auch irgendwie ein bisschen interaktiv, oder?
Oder immersiv.
Immersiv.
Man kann so eintauchen, genau. Oder? Und ich glaube auch, es lohnt sich mega, den Audiowag vorher zu machen.
Vor dem Gespräch.
Vor dem Gespräch. Also, genau. Dann hat man auch so ein bisschen einen Eindruck. Man weiss so ein bisschen, in was das Ganze eingebettet ist natürlich auch. Aber wir werden sonst auch den Teil, wir hören da immer den Teil noch von den jeweiligen AutorInnen.
Und natürlich ist das eine grossartige Gelegenheit, euren LieblingsautorInnen mal Fragen zu stellen und ein paar Hintergründe zu erfahren von diesen Texten, die ihr ja dann vielleicht auch so von ihnen begeistert leset. Wenn wir gerade schon bei Sprache sind.
Zeitung lesen, 1, 2, 3. Ja, du hast einen Text über ein Wort mitgebracht, oder?
Genau. Ja, ich hoffe, ihr sitzt bequem in einem Sessel mit einer Tasse Kaffee in der Hand und habt ein bisschen Zeit, um den Text zu hören. Er ist ein bisschen länger. Wir werden uns ein bisschen abwechseln im Vorlesen. Und genau, es geht um einen Begriff, der in der letzten Zeit sich sehr verbreitet hat in der Sprache oder auch im Allgemeinwissen vielleicht. Und wo ich jetzt wirklich noch spannend fand, der Artikel ist nicht ganz neu. Er ist, glaube ich, schon etwa 22 ist er, glaube ich, rausgekommen. Auf «Geschichte der Gegenwart» kann man den nachlesen.
Es hat recht Konjunktur bei uns im Obacht, «Geschichte der Gegenwart», die letzten Zeit, nicht?
Ich habe noch nie etwas von dort gebracht, glaube
ich. Ich habe das Gefühl, wir haben schon ein paar Mal darüber geredet.
Also es ist abgesehen davon auch eine mega coole Seite, wo man sehr gut recherchierte historische, also oder ja, auch historische, aber eben auch von der Gegenwart sozusagen, aus historischer Perspektive vielleicht geschriebene Artikel findet, über verschiedene Themen, die auch im Moment die Gesellschaft bewegen. Sie sind alle ein bisschen ausführlicher, aber eben auch sehr informativ und spannend.
Und es hat auch noch viele, die vorgelesen werden, die man einfach dann hören kann.
Diese Funktion habe ich jetzt noch nie benutzt, aber jetzt machen wir das ja gerade selber da. Das ist eben von der Rubrik Reizbegriffe. Und ich bin dann, also eigentlich habe ich da die anderen Artikel gesucht und geschaut, was ich dort könnte finden, aber dann habe ich so gesehen, Reizbegriffe, spannend. Was hat es echt da? Und jetzt geht der Artikel um den Begriff von der Resilienz. Das habt ihr sicher schon mal gehört in der letzten Zeit. Also ich fange jetzt einfach mal an. Resilienz. Leitkonzept in der Vielfachkrise. Mit Resilienz ist die Fähigkeit gemeint, schwierige Situationen unbeschadet zu überstehen. Der Begriff ist nicht neu, gewinnt aber in Zeiten von Krieg, Klimawandel und Pandemie neue Aktualität. Grund genug für eine genauere Betrachtung. Dass sich die Welt im Krisenmodus befindet, ist unstrittig. Wenig verwunderlich daher, dass das Konzept der Resilienz vor wenigen Jahren ein im Alltagsdeutsch kaum verankerter Fachbegriff inzwischen zum Standardvokabular von PolitikerInnen, JournalistInnen, WissenschaftlerInnen gehört. So viel scheint sicher. Wir brauchen mehr Resilienz. Nur mit Resilienz, so die Annahme, können wir Heißtagen, Starkregen und Waldbränden, gefährlichen Virusmutationen, unkalkulierbaren Inzidenzschwankungen und nunmehr auch Krieg und nuklearer Bedrohung trotzen. Wer oder was dabei resilienter werden soll, ist je nach Kontext und Perspektive unterschiedlich. Katastrophenschutz oder Gesundheitsversorgung, Städtebau oder Landwirtschaft, Demokratie oder Volkswirtschaft, Bundeswehr oder Frühwarnsysteme. Eines aber scheint sicher, Resilienz kann Mensch nie genug haben, wo sich angesichts aktueller Notlagen und düsterer Zukunftsaussichten Affekte wie Panik, Ratlosigkeit oder Resignation ausbreiten, bietet Resilienz einen ideellen Fluchtpunkt. In diesem Sinne definiert das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit Resilienz als Fähigkeit von Personen oder Gemeinschaften, schwierige Lebenssituationen wie Krisen oder Katastrophen ohne dauerhafte Beeinträchtigung zu überstehen. Bezogen auf den Klimawandel müsse der Mensch lernen, mit den Risiken und Folgen der globalen Erwärmung zu leben, sein Verhalten daran anzupassen und künftigen Krisen vorzubeugen. Resilienz legt diese Definition nahe, zielt allenfalls in zweiter Linie darauf, den Klimawandel aufzuhalten, In erster Linie geht es darum, sich der Erderwärmung anzupassen. Das Ministerium hält weiterhin fest, nicht resiliente Menschen und Gesellschaften würden häufig als vulnerabel bezeichnet. Ein Hinweis auf die enge und komplementäre Beziehung von Vulnerabilität und Resilienz. Kleine Anmerkung zu Vulnerabilität, hat es eben auch einen Artikel von den Reizwörtern dazu, wenn euch das auch noch interessiert. Im medialen Diskurs populär ist die psychologische Resilienz die individuelle mental-emotionale Krisenfestigkeit. Glaubt man den zahllosen, während der Corona-Pandemie präsentierten Ratschlägen, so lässt sich diese mit einfachen Mitteln steigern. Etwa, indem man sich morgens ein paar Linsen in die linke Hosentasche steckt und für jedes angenehme Erlebnis eine Linse in die rechte transferiert. Abends erstellt man dann seine tägliche Glücksbilanz und siehe da, schon ist man wieder ein Stückchen resilienter geworden. Trivial? Sonderlich komplex ist die Psychologie der Resilienz tatsächlich nicht. Vielmehr befriedigt sie einen Bedarf nach leicht konsumierbaren Handlungsanleitungen, der angesichts der sich multiplizierenden Krisenerscheinungen nicht kleiner geworden ist. Was Resilienz jedoch von ähnlich gelagerten populärpsychologischen Konzepten wie positives Denken, Dankbarkeit oder Achtsamkeit unterscheidet, ist die kleine Prise Negativität, die das Konzept mit sich führt. Nur wer in echten Schwierigkeiten steckt, braucht Resilienz. Und nur wer eine Krisensituation durchgestanden hat, kann wissen, wie es um die eigene Resilienz bestellt ist. Der mit dem Verweis auf die Allgegenwärtigkeit von Krisen, Notlagen und Gefahren verbundene Schrecken wird durch das Versprechen auf Bewältigbarkeit zugleich abgemildert. Im Gedankengebäude der Resilienz gefasst, bekommen selbst die schlimmsten Schicksalsschläge einen positiven Unterbau. Etwa, wenn Betroffene von Flutkatastrophen unter der Überschrift Resilienz dazu geraten wird, doch einmal die Blickrichtung zu ändern. Wer weiß, vielleicht findet sich ja in den Trümmern des eigenen Hauses der Ausgangspunkt für ein neues und erfolgreicheres Leben. Nicht nur auf individualpsychologischer, auch auf politischer und ökonomischer Ebene reüssiert Resilienz. Innerhalb der EU ist der Begriff zur, Zitat, konzeptionellen Allzweckwaffe für jegliche Form der Problembewältigung avanciert, vor allem im Kontext von Austeritätspolitiken. Manche Ökonominnen geraten angesichts der Superkraft der Resilienz regelrecht ins Schwärmen. Eine resilientere Gesellschaft, so der Ökonom Markus Brunnenmeier, erfreue sich langfristig eines stärkeren Wirtschaftswachstums, einfach weil sie die üblichen ebenso wie unüblichen Konjunktureinbrüche und Schwankungen besser absorbieren kann. Mit Resilienz einher geht aus seiner Sicht die Fähigkeit, Risiken einzugehen, und diese sei wiederum ein essentieller Wachstumstreiber. Tatsächlich gilt die sogenannte organisationale Resilienz, in der sich die vielen individuellen Resilienzen der MitarbeiterInnen aggregieren, für Unternehmen als eminenter Wettbewerbsvorteil. Kein Wunder, dass viele Unternehmen versuchen, die Resilienz ihrer MitarbeiterInnen professionell zu fördern und dass uns Alltagsdiskurse dazu auffordern, auch außerhalb der Arbeitszeit zum Zweck der Leistungssteigerung unsere Resilienz auszubauen. Wovon Resilienz die Rede ist, gilt grundsätzlich. Leben oder Arbeiten mit wenig Problemen ist eher wenig wünschenswert. Denn erst die fortlaufende Konfrontation mit Unsicherheit, Bedrohung und Krise lässt unsere Widerstands-, aber eben auch unsere Innovationsfähigkeit wachsen. Aus dieser Sicht stellen sich Personalmangel, unkalkulierbare Marktschwankungen, Lieferengpässe und Rohstoffknappheit als individuelle wie organisationale Wachstumsgelegenheit dar. Allerdings kommt Resilienz interessanterweise nicht nur als normativer Anker von Neoliberalismus und Wachstumismus zum Einsatz. Angesichts der Krisenhaftigkeit der Welt mehren sich Stimmen, die Resilienz in exakt entgegengesetzter Weise verstanden wissen wollen. Als Silberstreifen am Horizont, der uns den Weg in eine Gesellschaft jenseits von Wachstumseuphorie und ökologischer Zerstörung weist und als Sprung nach vorn in Richtung von mehr Demokratie, sozialer Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Der Ökonom Jeremy Rifkin ist sogar überzeugt, dass wir die Anfänge einer Resilienzrevolution erleben. Resilienz weist ihm zufolge den Weg aus der ökologischen Katastrophe und den Begrenzungen der parlamentarischen Demokratie zugleich. Resilienz ist also ein vielfach anwendbarer und dehnbarer Begriff. Er bezeichnet nicht nur eine Art von Elastizität, sondern ist selbst ausgesprochen elastisch. Ursprünglich der Materialwissenschaft entlehnt, wird er Mitte des 20. Jahrhunderts auf zwei Weisen produktiv gemacht. Erstens als psychologisches Konzept, mit dem versucht wird zu ergründen, warum manche Menschen mit schwierigen Lebensumständen besser zurechtkommen als andere. Zweitens als Paradigma der Ökosystemtheorie. Resilienz verweist im letztgenannten Zusammenhang auf die Fähigkeit von Wäldern und Flüssen und Gesellschaften unter der Einwirkung von Schocks und Disruptionen langfristig zu überleben. Die gemeinsame Schnittstelle beider epistemologisch eher schwer vereinbarer Perspektiven der individualpsychologischen wie der systemtheoretischen liegt im Begriff der Adaption. Resilient ist, egal ob Regenwald- oder Burnout-Betroffene, wer oder was in der Lage ist, sich auf katastrophale Umstände flexibel einzustellen. Resilienz meint also letztlich die Fähigkeit, sich an das Unsichere, Brüchige und Unkalkulierbare anzupassen. Allerdings muss nicht überall, wo es um Resilienz geht, von Resilienz die Rede sein. Resilienz als Denkfigur taucht nur dort auf, wo der Begriff ganz explizit mit einer Flexibilisierung von Löhnen nach unten, der Reduktion von ArbeitnehmerInnenrechten und der Senkung staatlicher Ausgaben im Kontext von Austeritätspolitik gleichgesetzt wird. Sondern auch da, wo von ArbeitnehmerInnen, in welchem Vokabular auch immer, die kontinuierliche Sicherung der eigenen Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit verlangt oder BürgerInnen, zwecks Reparatur der sozialen Folgekosten neoliberaler Privatisierungspolitik für unbezahltes Engagement mobilisiert werden. Überall dort, wo Krisenerscheinungen durch politische Interventionen und Verhaltenssteuerungen so aufgefangen oder zumindest abgemildert werden, dass eine Infragestellung des Status quo vermieden werden kann, ist die Denkfigur der Resilienz im Spiel. Letztlich ist Resilienz ein Angebot, die Wirklichkeit zu deuten. Allerdings geht es weniger um Weltsicht als um Handlungsorientierung. Es handelt sich, wie sich in Anlehnung an Michel Foucault formulieren lässt, um ein Programm der Menschenführung, das sich gegenüber vergleichbaren anderen Programmen als erfolgreich erweist. Und zwar genau deshalb, weil es zugleich mehr ist als bloß eine praktische Gebrauchsanweisung und weniger als eine Ideologie. In wohlfahrtsstaatlich liberalen Gesellschaften werden solche Deutungsangebote und Programme, also das, was Foucault Gouvernementalität genannt hat, naheliegenderweise nicht autoritär troyiert, sondern sie oszillieren zwischen Politik, Wissenschaft, Moral und Alltag, knüpfen an den jeweils vorherrschenden Common Sense an und richten diesen zugleich neu aus.
Trotz der Gegensätzlichkeit der Zielvorstellungen gibt es, wo denn Resilienz die Rede ist, stets eine spezifische Form der Problemstellung. Eine Art und Weise, Gesellschaft und Subjekt zu denken. Dieser normative Kern des Resilienzkonzeptes wird erkennbar, wenn man danach fragt, was im jeweiligen Resilienzdiskurs in aller Regel nicht auftaucht. Verantwortung, Interessen, Konflikt. Ausgespart bleiben strukturelle Macht- und Herrschaftsverhältnisse. Fragen nach Eigentumsverhältnissen etwa, aber auch danach, wer eigentlich von den jeweiligen Krisen und Katastrophen, die Resilienz erforderlich machen, profitiert. Viele AutorInnen deuten die in den letzten Jahren enorm gewachsene Popularität des Resilienzkonzeptes als Indiz einer Neuausrichtung neoliberaler Gouvernementalität. Es hat so viele Fremdwörter in dem Text. Oh mein Gott. Dabei gehe es, so die Annahme, um nicht weniger als um eine neue Bedeutung des Begriffs Krise selbst. Diese werde nicht mehr als möglichst schnell zu überwindende Zwischenphase, sondern als Zustand verstanden, der unbeherrschbar wie unausweichlich ist. Krisen können, diesem Narrativ zufolge, also nicht ein für alle Mal überwunden, wohl aber erfolgreich gemanagt und bewältigt werden. In der Konsequenz wird die jeweilige Krise nicht länger als Ausnahme von einem Normalzustand, sondern auch als willkommene Wachstumsgelegenheit gerahmt. Prominent in den Worten von Milton Friedman, demzufolge nur eine Krise eine echte Veränderung erzeuge. Dabei reicht die Verwandtschaft von Krise und Neoliberalismus historisch weit zurück. Etwa zu der aus Sicht von neoliberalen erfolgreichen Umsetzung der sogenannten Schockdoktrin in Pinochets Chile in den 1970er Jahren. Mit der Finanzmarktkrise von 2008 und 2009 jedoch radikalisiert sich der Zusammenhang von Neoliberalismus und Krise. Menschen, Umwelt, Märkte und Institutionen sollen im Angesicht von unkalkulierbaren Krisenbedingungen ihre Fähigkeit ausbauen, Krisen so zu absorbieren, dass sie das Funktionieren der globalen Finanzmärkte und der mit ihnen verbundenen Chancen auf exponentielle Gewinnakkumulation nicht gefährden. Auf diese Weise, so etwa mit Geraldine, werden Schumpeters Idee der schöpferischen Zerstörung der Ökonomie innerhalb neoliberaler Regime und Rationalitäten radikalisiert und naturalisiert. Dieser Perspektive zufolge sind Krisen und Katastrophen nicht in erster Linie bedrohlich oder das, was es unbedingt zu verhindern gilt, sie erscheinen vielmehr als unvermeidlich. Politik reduziert sich in diesem Zuschnitt darauf, Subjekte und Systeme fit zu machen für eine zumindest ungewisse, wenn nicht überaus bedrohliche Zukunft. Resilienz zu kritisieren, heißt sicher nicht, die Notwendigkeit von Krisenprävention und Anpassungsmaßnahmen etwa an den Klimawandel abzustreiten. Ebenso wenig ist die Frage nach psychologischer Resilienz grundsätzlich falsch. Niemand wünscht sich, schlecht durch eine Krise zu kommen oder gar traumatisiert zu werden. Richtig ist sicherlich auch, dass wir es zukünftig mit einer Zunahme von, wie Karl Werner Brandt es formuliert hat, Resilienzkonflikten zu tun bekommen werden, bei denen darum gestritten wird, wer welchen Preis für die Krisenbewältigung zu zahlen hat. Sicher ist jedoch, wird Resilienz zu einem allgemeinen Leitbild und Handlungsideal, dann werden Krisen und Katastrophen immer mehr zum unvermeidlichen Normalzustand erklärt, an den es sich in erster Linie besser anzupassen gilt. Wo von Resilienz die Rede ist, treten normative Grundsätze wie Demokratie, Gleichheit oder Klimagerechtigkeit gegenüber der Maxime einer kurzfristigen Verhinderung von noch Schlimmerem tendenziell in den Hintergrund. Dabei handelt es sich allerdings nicht, wie von Giorgio Agamben zu Beginn der Corona-Pandemie befürchtet, um einen schmittianischen Ausnahmezustand, sondern eher um eine fortgeschrittene neoliberale Form des Krisenmanagements, das auf flexibel ein- und ausgesetzten Ausnahmesituationen basiert, in denen auch Grundrechte je nach der Lage der Dinge pragmatisch vorübergehend außer Kraft gesetzt werden. Bedarfe immer wieder neu priorisiert werden und Merkels zweifelhaftes Erfolgsrezept vom Fahren auf Sicht mit Doppelwumms und Epochenbruch-Rhetoriken kombiniert wird, während sich demokratische Partizipation immer mehr darauf reduziert, demoskopische Umfragen auszuwerten und mehr oder weniger erfolgreich die jeweils vorherrschenden Stimmungen in der Bevölkerung auszuloten und mehr oder weniger geschickt von oben zu kalibrieren. Die Antwort auf die Frage, ob Resilienz ein strukturkonservatives, wenn nicht kategorisch apolitisches Konzept ist, ob es also überhaupt emanzipatorisch gewendet werden kann, hängt natürlich davon ab, was jeweils unter Emanzipation verstanden wird und kann deshalb hier nicht befriedigend beantwortet werden. So schade. Sicher ist allerdings, dass eine Transformation in einer tatsächlich ökologisch-soziale Weltgesellschaft, so utopisch diese Vision scheinen mag, niemals funktionieren wird, ohne dass geklärt wird, wer von katastrophischen Zuständen auf welche Weise profitiert und schon allein deshalb wenig Interesse daran hat, sie zu verändern. Genauer zu beobachten bleibt daher, wem welche Form der Resilienz abverlangt wird. Es macht einen erheblichen Unterschied, ob die Personalabteilung im eigenen Unternehmen zur Teilnahme an Resilienztrainings animiert oder aber Bevölkerungen im globalen Süden ihre amtlich festgestellten Vulnerabilitäten so bearbeiten sollen, dass sie die Wohlstandsgesellschaften des globalen Nordens möglichst wenig mit Menschen belasten, die vor Krieg, Gewalt und ökologischen Katastrophen fliehen. Der Verweis auf das vermeintlich objektiv Notwendige, ontologisch Wahre oder das schlichte Überleben müssen, verschleiert, wer wie von Krisen belastet wird und wer von ihnen profitiert. Fertig.
Ja, danke vielmals. Ich würde sagen, wir hören kurz ein Lied, weil jetzt der Artikel so lang war und weil wir ja auch nicht wollen, dass das Lied zu kurz kommt in dieser Sendung, und kommen wir nachher nochmal kurz auf den Text zurück. Von Alva Alibi.
Es heisst wach, und wir hoffen auch, dass ihr jetzt nach dem theoretischen Diskurs über das wichtige Wort Resilienz wach sind.
No oder wach worden sind.
Genau.
draussen getrunken habe. Gestern. Mit Geruch in deinem Düwe hinterlassen. Auf deine Fragen habe ich nur noch mehr Fragen. In dem Bett, wo du liegst, du mit offenen Augen schwiegst.
Alva Alibi und Simo Saster. Das kommt ein bisschen zu kurz einmal bei unseren Ansagen. Das neue Lied, das ist, glaube ich, letzte Woche rausgekommen. Es heisst «Wach». Ja, und jetzt vielleicht wieder zurück zu unserem Text. Also vielleicht noch zu dem Lied. Es hat Untertitel. Bei dem Text hat man vielleicht, ist das wegen den Fremdwörtern und so, hat es auch immer Link eigentlich dann auf die Wörter, oder? Wo dann entweder nochmal ein Artikel kommt oder eine Erklärung oder auch die Personen, die das eine oder andere gesagt haben. Ja, es war ein langer Text gewesen, aber ich finde es mega spannend.
Ja, ich muss eben gestehen, dass ich mir noch nie so mega Gedanken gemacht habe wirklich über den Begriff und dass er für mich jetzt zwar schon ein bisschen in repetitiver Form in diesem Artikel, aber doch ein bisschen einen Aspekt aufgezeigt hat, den ich jetzt vorher wie nicht so mega mitgedacht habe. Also eben der Aspekt von dem, dass es ja auch eine Art von Krisenmanagement ist, wo auch Leute davon profitieren.
Ja. Ich finde es auch, also mir ist der Begriff das erste Mal begegnet, noch nicht so lange her. Und mega in dem einen, also nicht aus den Materialwissenschaften, sondern eben in der Landwirtschaft, was da drum gegangen ist, wie sich die Landwirtschaft erholt irgendwie von Hagelschock. Und wie sich das dann auch natürlich auf den wirtschaftlichen Ertrag auswirkt. Und ich habe vorhin das Wort irgendwie gar nicht gekannt. Und dann ist mir aber lustigerweise wirklich, seit ich es kenne, also es passiert ja oft, mega oft auch begegnet, aber dann halt in dem psychologischen, individualpsychologischen Aspekt von okay, irgendwie man ist resilient, wenn man selber irgendwie eine Krise gut managen kann. Und dann lustigerweise habe ich auch gefunden, letztes Mal, wo wir ja bei Five Spice über das Thema Humor geredet haben, dass dort auch Resilienz vorkommen ist, eigentlich, dass Humor eine Art ist, am Leben, Lebenshaltung eigentlich, oder Haltung am Leben entgegenzutreten, wo eben auch mega dazu beiträgt, dass man mit schwierigen Situationen kann umgehen und durch das eigentlich resilienter ist. Jetzt auf dieser persönlichen Ebene, aber eben nicht so in dem ganzen Kontext, im gesellschaftlichen Kontext, habe ich es auch voll nie mir überlegt gehabt. Dass das eigentlich wie so eine Entschuldigung oder ein Vorwand ist, so, um nichts machen. Yeah. Oder wie das ja auch da betont wird.
Also ich habe den Begriff zum ersten Mal eher so im Zusammenhang mit Traumabewältigung gehört. Also auch eben im individualpsychologischen und nicht im ökologischen Sinn. Mhm. Und habe es einfach sehr einfach einen spannenden Begriff von dem Sinn, von, auch vom Inhaltlichen her. So, ja, was ist es denn sozusagen, die Resilienz, und warum ist sie unterschiedlich bei Menschen sozusagen? Also eher so ein bisschen als etwas Gegebenes sozusagen von einer Person. Und auch, dass man es irgendwie kann erlernen oder so, hat mich jetzt auch so ein bisschen überrascht. Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, es hat bisschen, also natürlich hat es mit einer vielleicht Einstellung zum Leben zu tun, aber auch ein bisschen mit einer Prädisposition von sich selber fürs, also oder ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, also es ist einfach wie ein bisschen gegeben. Und natürlich kann man es ein bisschen beeinflussen, aber ja, ob man jetzt mit einem Trauma aus etwas rausgeht oder nicht, ist vielleicht jetzt auch nicht so steuerbar. Habe ich das Gefühl gehabt. Und ich finde das wirklich noch spannend, eben, dass das so kultiviert wird auch und eigentlich eingefordert wird von den Menschen, dass sie resilienter sollten werden und eben da so, dass man das kann erlernen und ja, das alles zu einem bestimmten Zweck natürlich. Und ich finde, also trotzdem habe ich das Gefühl, ich habe jetzt auch noch gut gefunden, ist am Schluss das irgendwie auch noch gefallen, dass man grundsätzlich ja schon kann mit dem Begriff arbeiten und dass es auch nicht per se etwas Verwerfliches ist sozusagen, aber dass man es einfach mal kritisch anschauen und auch anschauen, eben wer profitiert dann davon und wer soll resilienter werden. Also,
und das eigentlich wie eben, ich finde auch mit dem ganzen neoliberalen System verbunden, es passt einfach so gut, oder?
Ja.
Dazu, und dass man sich dann halt dass auch irgendwie man sich dann den Begriff zunutze macht und so eben als Entschuldigung oder als Ausrede oder als irgendwie so ein bisschen, ja, auch eben, um es wieder aufs Individuum abschieben oder auf, oder ja, keine Ahnung, mit diesen Resilienztraining, so okay, wir als Unternehmen sind mega resilient und sind sehr innovativ durch, dass wir jede Krise wieder zu Geld machen, sozusagen.
Ja.
Ist halt schon auch etwas mega krass, also ja, irgendwie recht krass.
Ja, also wir hoffen, der Beitrag hat euch auch ein bisschen angeregt, sich über Begriff oder auch der spezifische Begriff Gedanken zu machen. Ich finde es eben immer mega spannend, Begriff. Wir haben auch schon viele Diskussionen gehabt darüber, ob es wichtig ist, dass man genau definiert, was mit dem Begriff gemeint ist oder nicht. Ja.
Ich glaube, es ist mega, mega wichtig.
Ich glaube auch, ja.
Also ich glaube vor allem, eben, dass Sprache wie so viel bewirkt. Oder eben auch dann so Wörter, die plötzlich Modewörter oder Reizwörter oder wie haben sie es
da genannt? Reizwörter, aber je nach Kontext. Sie können auch für sich selber eben in das Interesse rein gedruckt werden oder so, was sie vielleicht gar nicht gehabt haben. Aber gleichzeitig kann man ja auch Begriffe wie auch reclaimen, was ja auch cool ist.
Genau.
Ja, du hast noch einen kleinen Tipp, jetzt einfach vielleicht zum Abschluss.
Genau,
wir sind
ja
fast am Schluss von der Sendung.
Ich habe noch etwas, wieder zurück zum Thema Humor, wo ja auch zu der Resilienz beiträgt, nämlich heute Abend. Wir machen jetzt Werbung für unser Konkurrenzradio, Radio SRF.
Was? Spannend.
Nein, es ist von der Lara Stoll eigentlich so ein bisschen ein Best-of. Also sie tut heute Abend um 2 ab 8 kommt der Podcast raus.
Ah, das habe ich auch gelesen.
Und es ist nämlich, es wird so angepriesen, treten Sie ein in Lara Stolls Welt. Und sie tut eigentlich die beste, also Spasspartout auf SRF 1 ist das, die Sendung. Und sie tut eigentlich so ein bisschen das Best-of von ihrer Prosa, von ihrem experimentellen Text und ihren Gedicht vorstellen.
Okay, ja, cool.
Und ich finde es eben eh mega cool, weil mega oft habe ich schon Radio eingeschaltet, wenn ich nicht Lora los, dann irgendwie per Zufall ist etwas anderes eingestellt gewesen und dann sie ist recht oft auch auf SRF zu hören.
Ja, stimmt, auch noch mit so anderen so Adventssendungen.
Genau,
und so,
ja.
Und, so Sachen, ja.
Und darum glaube ich, ist das jetzt auch mega toll, um heute Abend da reinzuhören auf SRF 1 am 8. Die Lara Stoll und ihr Best-of.
Dann bin ich gespannt, das mache ich vielleicht sogar. Und wir sind Obacht um 8 jetzt am Schluss von unserer Sendung angelangt. Wir hoffen, ihr seid mit dem richtigen Ohr aufgestanden und wünschen euch einen wunderbaren Tag.
Und wir hoffen, ihr seid auch wach nach all dieser Musik. Nächste Woche sind wir wieder für euch da mit Good News, coole Musik, Tipps und vielleicht sogar haben wir dann auch noch Platz für Agenda, was wir heute ausgelassen haben.
Heute haben wir gerade...